SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Zurückweisungen an der Grenze, die Debatte darüber geht in Berlin weiter. Wie Regierung und Opposition mit illegaler Migration umgehen wollen und was erneute Grenzkontrollen womöglich in der Großregion bedeuten könnten, darüber sprechen wir gleich. Außerdem in der SR-Info-Bilanz am Mittag die Haushaltswoche im Bundestag. Der Finanzminister bringt seinen Entwurf ein, aber es fehlen noch ein paar Milliarden. Und Brüssel gegen US-Tech-Riesen. Nach Gerichtsurteilen müssen Google und Apple Milliarden zahlen. Seit Tagen macht es die CDU spannend. Kommt sie oder kommt sie nicht? Heute Nachmittag soll es ein zweites Treffen zu Migration geben von Regierung, CDU-Opposition und Vertretern der Bundesländer. Oppositionsführer Merz hat von Kanzler Scholz ein klares Bekenntnis gefordert, illegale Migranten an den Grenzen der Bundesrepublik abzuweisen. Ohne ein solches Zugeständnis würden weitere Konferenzrunden keinen Sinn ergeben, so der CDU-Chef. Der Kanzler betont unterdessen den ernsthaften Willen, gemeinsam zu Lösungen zu kommen, um irreguläre Migration zu verringern. Und Bundesinnenministerin Faeser hat Grenzkontrollen angekündigt. Den aktuellen Stand der Debatte fasst unser Berlin-Korrespondent Uli Haug zusammen.
Zurückweisungen an der Grenze sind der Knackpunkt der Gespräche zwischen Union, Ländern und Bundesregierung. CDU und CSU wollen umfassend Asylsuchende zurückweisen, die in einem anderen EU-Land Asylanträge gestellt haben oder hätten stellen können. Die Innenexpertin der Grünen, Irene Mihalitsch, befürchtet aber rechtliche und praktische Probleme, auch im Umgang mit unseren Nachbarn.
Die österreichische Regierung, die hat ja schon mal gestern sehr, sehr klar gesagt, dass sie keine Personen zurücknimmt, die von Deutschland zurückgewiesen wurden. Das heißt, da sehen wir schon, wohin das führt. Das würde vor allen Dingen dazu beitragen, dass Europa gespalten wäre, internationales Recht nicht mehr gelten würde oder beziehungsweise auch andere EU-Staaten sich ermutigt fühlen würden, das auszusetzen oder nicht mehr zu praktizieren.
Was die Grünen befürchten, ist aus Sicht von CDU und CSU der gewünschte Effekt. Denn wenn Deutschland die Grenzen für Asylsuchende dicht macht, so das Kalkül, entstünde ein Dominoeffekt und andere Länder würden in der Folge ihre Grenzen für Asylsuchende ebenfalls schließen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey, verweist dabei auf frühere Grenzschließungen der Österreicher.
Wir haben das im Übrigen schon einmal erlebt im Frühjahr 2016, als die Österreicher, also von Österreich ausgehend, die Grenzen in Richtung Balkan geschlossen worden sind. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass andere Länder das genauso machen würden und wir innert Tagen, vielleicht sogar Stunden zu einem effektiveren europäischen Außengrenzschutz kämen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mehr Zurückweisungen an den Grenzen nicht ausgeschlossen und gestern einen europarechtskonformen Vorschlag angekündigt. Was der rechtlich und praktisch konkret bedeutet, ließ sie allerdings offen.
Berlin-Korrespondent Uli Haug über die politische Ausgangslage vor dem Bund-Länder-Treffen zu Migration, das heute Nachmittag stattfinden soll. Live zugeschaltet ist uns jetzt in der SR-Info-Bilanz am Mittag Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Guten Tag, Frau Kostolnik.
Hallo in Saarland.
Ja, das ging ja so ein bisschen hin und her, ob die CDU nun teilnimmt an diesem Migrationstreffen heute oder nicht. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Kommt sie oder kommt sie nicht?
Sie kommt. Wobei das heute Morgen auch so ein bisschen hin und her ging, unklar war. Aber Thorsten Frey, das ist der Vertreter der Unionsfraktion, der da teilnimmt an den Gesprächen oder teilnehmen sollte, hat gesagt, die Sache ist wichtiger als der Weg. Dahin also nehmen Sie teil, ohne Schaum vorm Mund und ohne Schmollen.
Die Union beharrt ja auf Grenzkontrollen. SPD-Innenministerin Faeser hat diese nun ab nächstem Montag angekündigt. Wir hatten hier in der Saarlouis-Region zuletzt punktuelle Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Müssen wir uns ab nächster Woche also an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg wieder auf Ähnliches einstellen?
Ja, wenn man Nancy Faeser glauben darf, und das davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, also da wird es wieder Grenzkontrollen geben. Sie hat das ja gesagt, ne? Nicht nur zu Polen, Tschechien oder Österreich, sondern eben auch zu Dänemark, aber auch zu Frankreich, Niederlande, Luxemburg. Also auch im Westen überall sollen verstärkt Grenzkontrollen durchgeführt werden ab Montag und zwar für 6 Monate, weil länger darf man das nach EU-Recht sowieso nicht machen. Aber erstmal 6 Monate. Die wird es geben, ja.
Als diese Grenzkontrollen rund um die Europameisterschaft losgingen, da gab es ja zunächst auch größere Pendlerstaus, Aufregung und entsprechende Kritik auch in der Großregion, auch aus Luxemburg. Ist sich die Bundesregierung so weit weg in Berlin denn bewusst, dass deutsche Grenzkontrollen von unseren Nachbarn genau beäugt werden? Und wie geht sie damit um?
Ja, das mag weit weg sein, aber es gibt ja sowas wie Telefon. Nein, es ist so, dass Nancy Faeser und auch der Bundeskanzler mit den jeweiligen Staatschefs telefoniert haben und das auch den Weg bereitet haben. Also man hat sie da nicht überfallen, das ist total klar. Aber die Probleme sind eben schwere Kriminalität und vor allem diese akuten islamistischen Attacken, die es gegeben hat. Und damit wurde das ja auch begründet von Nancy Faeser gestern. Und die Regierungschefs in den angrenzenden Nachbarländern wurden darüber informiert. Und das wird wohl auch ein bisschen dauern. Also ich denke auch nicht, dass das nach 6 Monaten vorbei sein wird.
Schauen wir mal, wie mit illegaler Migration umgegangen werden soll. Faeser stellt hier eine europarechtskonforme Regelung in Aussicht. Sie will aber bisher noch keine Details dazu nennen. Europarechtskonform, was ist denn da überhaupt vorstellbar?
Ja, es gibt das geltende Europarecht und dazu gehört, dass die Zurückweisung von Migranten an den Grenzen in diesem massiven Ausmaß nicht möglich ist. Stichwort Grundrecht auf Asyl. Es geht aber so, wie so oft gibt es dann Juristen, die sagen, na ja, gut, einer dieser Artikel im Vertrag über die Arbeitsweise der EU kann auch durchaus anders interpretiert werden, wenn es da um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung geht. Das ist der Paragraph 72, Ausrufung einer Notlage. Das hat die Union ja schon mal gezogen, diesen Paragraphen. Und das Problem wiederum dabei ist, dass es schon Mitgliedstaaten in der Vergangenheit versucht haben, diese Ausrufung einer Notlage, die sind aber alle am EuGH in Luxemburg gescheitert. Und das ist jetzt das Problem für Nancy Faeser, aber auch für die Union, da eine europarechtskonforme Lösung hinzubekommen.
Und eigentlich ist die Union ja auch immer bemüht, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Jetzt beharrt die Union aber auf Grenzkontrollen und die Wirtschaft fürchtet zusätzliche Kosten und Lieferverzögerungen. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da wird halt einfach abgewogen und gerade ist für die Union das Migrationsthema einfach sehr, sehr wichtig. Und deswegen geht es darum, Deutschland, ich will jetzt nicht sagen abzuschotten, aber weniger durchlässig zu machen. Und das ist natürlich ein Problem, Sie haben es gesagt, für die Lieferketten und ein Problem für den Waren- und Güterverkehr. Das ist richtig.
Ziel ist ja die Eindämmung irregulärer Migration, wie es immer heißt. Lässt sich denn dieses Ziel mit Grenzkontrollen erreichen?
Das ist die Frage. Das sind ja stichpunktartige Grenzkontrollen und dann gibt es ja immer noch grüne Grenzen. Und ich würde mal sagen, es hat vielleicht einen gewissen Abschreckungseffekt, aber um Deutschland komplett abzuschotten, müsste man wohl eine Mauer oder einen Zaun um unser Land bauen.
Soweit unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik, live zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wir bleiben in Berlin und kommen zum nächsten Streitthema, dort der Bundeshaushalt für 2025. Nur nach viel Krach hatte sich die Bundesregierung ja auf einen Haushaltsentwurf verständigen können. Der weist trotzdem immer noch ungewöhnlich hohe Milliardenlücken auf. Die vielen Leerstellen und Risiken, die sollen die Haushälter des Bundestags in den kommenden Monaten klären. In diesen Minuten bringt Bundesfinanzminister Lindner von der FDP den Haushaltsentwurf ins Parlament ein. Berlin-Korrespondent Martin Polanski mit den Einzelheiten zu diesem Entwurf.
Finanzminister Christian Lindner beschreibt die Aufgabe so, kurz vor Beginn der Haushaltsberatungen des Bundestages.
Das Loch muss kleiner werden.
Das Loch, das sind 12 Milliarden Euro, die der Haushaltsentwurf der Bundesregierung noch verzeichnet. Eine ungewöhnlich hohe sogenannte globale Minderausgabe. Diese ist sozusagen die Restlücke, die im Etat eingeplant werden kann, weil erfahrungsgemäß nicht alles Geld in einem Haushaltsjahr abgerufen wird. Aber diesmal ist die Restlücke größer als sonst, denn die Bundesregierung hatte sich trotz monatelanger Verhandlungen und lautem Ampelstreit nicht darauf verständigen können, wie die Lücke kleiner werden kann. Viel zu tun für die Haushälter des Bundestages, der am Ende den Etat verabschieden muss. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase, beklagt einen unzureichenden Regierungsentwurf und sagt weiteren Ampelstreit beim Etat voraus.
Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine Sollbruchstelle. Nicht umsonst
haben ja Lindner, Habeck und Scholz so lange zusammengesessen und nicht alle Probleme beseitigt. Es wäre ja fast ein Wunder, wenn es jetzt den Fraktionen gelänge.
Die Union bemängelt, dass viele Annahmen im Haushaltsentwurf zu optimistisch angesetzt sind, etwa wenn es um das erwartete Wirtschaftswachstum geht oder um die Ausgaben für das Bürgergeld im kommenden Jahr. Bemerkenswert, rund ein Zehntel des Haushalts soll über Schulden finanziert werden. Um die Schuldenbremse trotzdem einzuhalten, setzt der Regierungsentwurf auf einige kreative Verfahren und Buchungen, etwa auf die Umwandlung von Zuschüssen in Darlehen, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Die Union hat an manchen Stellen verfassungsrechtliche Bedenken und ein entsprechendes Rechtsgutachten erstellen lassen. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Rohde, weist die Bedenken zurück, hält die Probleme für lösbar.
Der Haushalt wird, wenn er im Deutschen Bundestag verabschiedet, rechtskonform sein. Es gibt noch eine Lücke. Ansonsten ist es ein solider und vernünftiger Regierungsentwurf. Und ich würde an die Union appellieren, endlich mal eigene Vorschläge zu machen.
Auch der Chefhaushälter der Grünen, Sven-Christian Kindler, gibt sich betont optimistisch, dass die Ampel am Ende einen tragfähigen Haushalt hinbekommt. Gleichzeitig meldet Kindler Gesprächsbedarf an bei einigen geplanten Einsparungen.
Besonders schmerzhaft für uns sind die deutlichen Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe. Das ist nicht nur humanitär die falsche Prioritätensetzung, sondern auch geopolitisch falsch, weil Russland und China dann in den Ländern des globalen Südens in diese Lücken stoßen.
Insgesamt soll der kommende Haushalt gut 488 Milliarden Euro umfassen, fast genauso viel wie in diesem Jahr. Ursprünglich hatte Finanzminister Lindner mit einem deutlich kleineren Etat geplant, aber der Ampel fällt das Sparen schwer. Trotzdem müssen die Regierungsfraktionen jetzt dran, um die Lücke zu schließen und Risiken auszuräumen. Bis Ende November soll der Haushalt endgültig stehen, sofern die Ampel den Zeitplan einhalten kann.
Soweit Martin Polanski aus Berlin. Schlechte Stimmung beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Das Unternehmen plant, bundesweit bis zu 14.000 Stellen abzubauen. Gegen den angekündigten Stellenabbau protestieren heute ZF-Beschäftigte bundesweit mit einem Aktionstag. Auch im Saarland sind die Sorgen bei ZF groß. Proteste sind für heute in Saarbrücken und Neunkirchen angekündigt. Marion Kinas.
Zukunft oder Widerstand, Zukunft für alle, stand auf einem der Protestplakate. Mit Trillerpfeifen, roten IG Metall-Fahnen und Buhrufen zogen die ZF-Beschäftigten durch die Stadt. Der geplante Abbau von 14.000 Stellen in den kommenden 4 Jahren sei ein Frontalangriff auf die Belegschaft, so der Gesamtbetriebsratsvorsitzende in seiner Rede. Managementfehler seien für die Finanzprobleme verantwortlich. Die Beschäftigten müssten diese jetzt ausbaden. Das lasse man sich nicht gefallen. Das Unternehmen teilte heute schriftlich mit, die ZF Friedrichshafen könne sich nicht von den schwierigen Rahmenbedingungen in der Automobilbranche abkoppeln. Die Standorte in Deutschland müssten weiterentwickelt werden. Der Konzern ist hochverschuldet und muss sparen.
Und nun weitere Nachrichten des Tages in Kürze mit Jochen Marmitt.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert Ausfallgebühren von Krankenkassen, wenn Patienten unentschuldigt ihre Arzttermine nicht nutzen. Der KBV-Vorsitzende Gass sagte, diese Termine seien geblockt und stünden dann anderen Patienten nicht zur Verfügung. Von Seiten der Krankenkassen gibt es Vorbehalte. Die Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes Reimann sprach wörtlich von Strafgebühren. Reimann warb stattdessen für ein besseres Terminmanagement und einen Erinnerungsservice. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer leitet künftig eine neue Expertengruppe einer Entwicklungsinitiative. Wie die Initiative Global Perspectives mit Sitz in Berlin mitteilte, soll die Expertenkommission bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern erarbeiten. Kramp-Karrenbauer mahnte vorab ein Umdenken in der deutschen Entwicklungshilfe an. Die Länder des globalen Südens seien überproportional von aktuellen Krisen betroffen. Durch die demografische Entwicklung und durch Rohstoffvorkommen käme diesen Ländern aber auch eine Schlüsselrolle für die Zukunft zu. Der Regionalverband Saarbrücken hat beim Verwaltungsgericht Klage gegen eine Anordnung des Datenschutzzentrums eingereicht. Nach einer Mitteilung des Regionalverbands geht es um eine Anordnung, womit Funktionen des Solarkatasters zu sperren sind. Konkret geht es um die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die zeigen soll, wie sinnvoll eine eigene Solaranlage auf dem Dach ist. Nach Ansicht der Datenschützer dürften Informationen etwa zu Größe, Ausrichtung, Neigung und Verschattung eines Daches aber nur den Hausbesitzern zugänglich sein. Die australische Regierung will ein Mindestalter für soziale Medien einführen. Wie Premierminister Albanese mitteilte, stellt er sich eine Altersspanne zwischen 14 und 16 Jahren vor. Er plant, ein entsprechendes Gesetz für die Nutzung von Online-Netzwerken wie Facebook, Instagram und TikTok noch dieses Jahr ins Parlament einzubringen. Die Regierung teste momentan verschiedene Möglichkeiten, das Alter der Nutzer kontrollieren zu lassen. Aus Sicht des australischen Premiers richten soziale Medien bei Jüngeren großen Schaden an. Sie hielten Kinder von echten Freunden und echten Erfahrungen fern.
Es ist 12.45 Uhr, Viertel vor eins. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Bei einem Luftangriff des israelischen Militärs auf eine humanitäre Zone hat es in den frühen Morgenstunden offenbar viele Tote und Verletzte im Gazastreifen gegeben. Das israelische Militär gibt an, eine Kommandozentrale der Hamas getroffen zu haben. Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe des Flüchtlingscamps Al-Mawasi, nahe der Stadt Khan Yunis, sollen nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen getötet worden sein. Die Terrororganisation Hamas spricht von mindestens 40 Toten und mehr als 60 Verletzten. Die Angaben können nicht überprüft werden. Rettungskräfte seien dabei, Leichen aus drei riesigen Kratern zu bergen. Ein Krater soll eine Tiefe von 9 Metern haben. Den Helfern zufolge seien bei dem Angriff 20 Flüchtlingszelte in einer Zone zerstört worden, die Israel als eine sogenannte sichere humanitäre Zone ausgewiesen hatte. Anwohner sagen, sie hätten mindestens 4 Einschläge gehört, die die Zelte in Brand gesetzt hätten. Das israelische Militär bestätigte den Luftangriff auf die humanitäre Zone bei Khan Yunis in den frühen Morgenstunden. Der Angriff habe einem in der humanitären Zone versteckten Kommandozentrum der Hamas gegolten. Vor dem Luftangriff habe das Militär Schritte unternommen, um den Schaden für Zivilisten zu verringern, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Militärs. Die Terrororganisationen im Gazastreifen würden systematisch zivile Infrastruktur in humanitären Gebieten nutzen, um Anschläge auf Soldaten und Israel auszuführen, hieß es weiter. Die Terrororganisation Hamas bestreitet das.
Soweit Bettina Meyer. Brüssel gegen die US-Tech-Riesen. Es gibt ein neues Kapitel in dieser Geschichte. Nach jahrelangen Rechtsstreits gegen Google und Apple hat die EU-Kommission vor Gericht gewonnen. Der Europäische Gerichtshof bestätigte, dass Google eine Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro zahlen muss und dass Apple 13 Milliarden Euro an Steuern nachbezahlen muss. Wie das in der EU-Kommission ankommt, dazu Katrin Schmidt aus dem ARD-Studio Brüssel.
Also ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn heute noch bei der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und ihrem Team noch die Sektkorken knallen. Denn gerade sie, Kommissarin Vestager, macht diesen Job seit 10 Jahren und hat wirklich die Auseinandersetzung mit diesen großen Tech-Konzernen nie gescheut, hat quasi den Kampf der Brüsseler Behörde für fairere Wettbewerbsbedingungen auf den digitalen Märkten angeführt, zum Wohle, so soll es sein, von Unternehmen und Verbraucherinnen in der EU. Und da sind nun eben zum Ende ihrer Amtszeit wirklich wichtige Urteile gefallen. Einmal die 2,4 Milliarden Strafe für Google. Die bestätigt das, was die EU-Kommission seit einem Jahr auch generell festschreibt für die Digitalriesen, nämlich, dass sie ihre eigenen Dienste nicht zulasten von Wettbewerbern bevorzugen dürfen. Und bei Google war es eben so, das hatte die Kommission schon 2017 moniert und das wurde heute vom EuGH bestätigt, dass Google seinem konzerneigenen Preisvergleichsdienst einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft hat, indem er ihn deutlich prominenter angezeigt hat als die Konkurrenzangebote. Ja, und im Fall von Apple steht nun eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro für den iPhone-Konzern an, denn die EU-Kommission hat sich jetzt schließlich mit ihrem Standpunkt durchgesetzt, dass Apple in Irland, wo der Konzern seine Europazentrale hat, vor Jahren eine unzulässig niedrige Steuerquote bekommen hat und dass das die EU-Beihilferichtlinie verletzt, das hat nun auch der EuGH bestätigt.
Und was den Rechtsstreit der EU-Kommission mit Apple betrifft, hier ist das jahrelange Verfahren durch das heutige EuGH-Urteil nun beendet. Der Streit gegen Google dagegen geht weiter. Bereits nächste Woche wird in Luxemburg das nächste Urteil erwartet. Da geht es um einen möglichen Wettbewerbsverstoß bei Online-Werbung und eine Geldbuße von knapp 1,5 Milliarden Euro. Und nun ein ganz anderes Thema. Der überstürzte Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im Sommer vor 3 Jahren. Die Ereignisse von damals könnten im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft eine Rolle spielen. Der Außenpolitische Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht einen neuen Untersuchungsbericht zum chaotisch verlaufenden Abzug der US-Truppen aus Afghanistan Ende August 2021. Und die Republikaner wittern Zündstoff auch für die TV-Debatte kommenden Nacht. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Es ist nicht der erste Untersuchungsbericht zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, aber es ist ein besonders kritischer. Federführend verfasst hat ihn ein Republikaner, Michael McCaul, Abgeordneter aus Texas und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus. Seine Bilanz des Truppenabzugs im August 2021, 7 Monate nach Amtsantritt von Präsident Joe Biden.
This was a failure. For everyone, but especially these families standing behind me.
Dies war ein Versagen, ein Scheitern für alle Beteiligten, speziell für die Familien, die hinter mir stehen, so McCaul bei einer Pressekonferenz auf den Stufen des US-Kapitols, zu der auch Angehörige damals getöteter US-Soldaten gekommen waren. McCaul erinnerte vor allem an den 26. August 2021, dem Tag eines Selbstmordanschlags mitten im Gedränge an einem Zugangstor zum Flughafen von Kabul. 13 Männer und Frauen der US-Armee getötet, 170 afghanische Zivilisten getötet. Und das Traurige ist, es hätte verhindert werden können. Der Biden-Regierung sei es nicht gelungen, die absehbaren negativen Folgen der Abzugsentscheidung einzudämmen, heißt es in dem 350 Seiten langen Bericht. Die Regierung habe die Entscheidung, tausende Zivilisten zu evakuieren, viel zu spät getroffen. Amerikas Glaubwürdigkeit auf der Weltbühne habe großen Schaden genommen. Die amerikanische Öffentlichkeit sei getäuscht und teils belogen worden, so das Fazit der republikanischen Ausschussmehrheit. Das Weiße Haus hat die Kritik vehement zurückgewiesen. Das alles kommt 2 Jahre nach dem ersten Ausschussbericht. Und dieser Bericht enthält wenig bis gar nichts Neues, so John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats von Präsident Joe Biden. Aus Sicht der Demokraten lag der größte Teil der Verantwortung für den Afghanistan-Abzug bei Bidens Amtsvorgänger Donald Trump hatte im Februar 2020 ein Abkommen mit den radikal-islamischen Taliban geschlossen und die Zahl der US-Truppen in Afghanistan bereits deutlich reduziert. Die Verantwortung für den endgültigen Abzug allerdings lag bei der Biden-Regierung. Das gestand auch John Kirby ein.
Clearly there were moments of great violence.
Es hat eindeutig Momente erheblicher Gewalt gegeben und Momente, die alles andere als geplant verliefen. Das bestreitet niemand. Aber unter dem Strich haben wir rund 120.000 Menschen sicher aus Afghanistan herausgebracht. Dass der Bericht der Republikaner kurz vor der TV-Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris veröffentlicht wurde, hat aus Sicht der Demokraten eindeutig wahltaktische Gründe. Dies zeige sich auch darin, dass der Name von Kamala Harris im Abschlussbericht mehr als 250 Mal auftauche, während Harris im Ausschuss-Zwischenbericht vor 2 Jahren lediglich 2 Mal erwähnt wurde. Die Republikaner versuchten, statt Präsident Biden nun Vizepräsidentin Harris in den Mittelpunkt schwieriger außenpolitischer Entscheidungen zu rücken. Alles also nur politisch motiviert? Nein, insistiert der Republikaner Michael McCaul, der Afghanistan-Abzug bleibe insgesamt eine Schande.
This is not political. This is a disgrace.
Und apropos TV-Debatte in den USA, im Rennen ums Weiße Haus treffen die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump heute Abend um 21 Uhr Ortszeit aufeinander. Unserer Zeit ist das kommende Nacht um 3 Uhr in der Früh. Und wenn Sie sich den Wecker stellen wollen, das erste überträgt live morgen früh ab 2.50 Uhr. Die USA. Sie gelten ja vielen als das Land, in dem wirklich alles möglich ist. Und das hier dürfte wohl auch als ein Beweis gelten. Erstmals sind Astronauten zu einem privat finanzierten Ausflug ins All gestartet. Die SpaceX-Mission Polaris Dawn startete am Vormittag vom Weltraumbahnhof in Florida. Geplant ist auch ein Weltraumspaziergang. Isabel Karas.
Der amerikanische Unternehmer und Milliardär Jared Isaacman ist 41, also zu jung, um 1969 die erste Mondlandung miterlebt zu haben. Doch jetzt will er dazu beitragen, dass seine Töchter irgendwann mal Menschen auf dem Mars sehen, sagt er bei CBS.
I didn't grow up in a time to see humans walk on the moon. I really would like my daughters to see humans walking on Mars.
Isaacman finanziert die Polaris Dawn-Mission zusammen mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Gemeinsam mit drei weiteren Crewmitgliedern will er 5 Tage im All bleiben, um dort verschiedene Experimente durchzuführen und einen komplett neuen Raumanzug zu testen. Wenn alles klappt, werden sie dabei einige Rekorde aufstellen. In 1400 Kilometern Höhe wollen sie zum Beispiel die höchste Umlaufbahn erreichen, auf der je zuvor ein Raumschiff mit Menschen an Bord war. Zum Vergleich, die internationale Raumstation ISS befindet sich rund 400 Kilometer über der Erde.
This is the farthest humans have traveled since the last time humans walked on the moon more than 50 years ago. And two of my crew members, Sarah and Anna, will be the women who have traveled farthest from the Earth ever.
So weit weg von der Erde waren Menschen nicht mehr, seit sie vor mehr als 50 Jahren den Mond betreten haben, sagt Isaacman bei einer Pressekonferenz. Und zwei seiner Crewmitglieder, Sarah und Anna, werden die ersten Frauen sein, die so tief in den Weltraum vorgedrungen sind. Sarah Gillis und Anna Mannen sind Ingenieurinnen bei SpaceX. Außer ihnen wird der ehemalige US-Kampfpilot Scott Poteet an Bord des Raumschiffs sein. 2,5 Jahre haben sie sich gemeinsam auf die Polaris Dawn-Mission vorbereitet, erzählt Isaacman.
We spent the last 2,5 years together really becoming a family as we got ready for this mission.
In dieser Zeit seien sie eine Familie geworden. Dieser Zusammenhalt kann sicher nicht schaden, erst recht, weil Isaacman der einzige der vier ist, der überhaupt schon mal im All war. Auch bei seinem ersten privaten Flug vor 3 Jahren war kein einziger Berufsastronaut dabei. Damals hat Isaacman die Erde in einem Raumschiff umrundet. Diesmal will er die SpaceX-Raumkapsel sogar verlassen.
And then flight day 3 is the spacewalk.
An Tag 3 der Mission ist der erste private Weltraumspaziergang geplant, sagt Sarah Gillis. Dabei wollen sie und Jared Isaacman 15 bis 20 Minuten außerhalb des Raumschiffs verbringen. Die Anzüge, die sie dabei tragen, sollen nach diesem ersten Test immer weiter verbessert werden, bis sie irgendwann vielleicht sogar auf dem Mars zum Einsatz kommen können. Menschen dorthin zu bringen, sogar noch in diesem Jahrzehnt, gilt als eins der großen Ziele von SpaceX. Damit das erreicht werden kann, setzt das Unternehmen auch auf Privatpersonen wie Jared Isaacman und seine Crew. Was das betrifft, sei die bemannte Raumfahrt der ultimative Mannschaftssport, sagt Bill Gerstenmaier von SpaceX.
Human spaceflight is the ultimate team sport. One must share knowledge, what you know and what you don't know. And now the private sector has been added to the team.
Man müsse sein Wissen teilen, was man weiß und was man nicht weiß, so Gerstenmaier. Und jetzt sei eben der private Sektor ins Team aufgenommen worden.
Und uns bleibt das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag wieder dichtere Wolken, 15 bis 19 Grad. Kommende Nacht 14 bis 11 Grad. Ab Mitternacht breitet sich Regen aus, auch mal kräftiger. Morgen Mittwoch erst regnerisch, ab Mittag lockert es allmählich auf. Am späten Nachmittag und Abend ist noch ein bisschen Sonne drin, aber auch einzelne Schauer. 12 bis 16 Grad morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info. Auslandspresseschau.
Wie kann die EU-Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben? Zu dieser Frage hat der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank gestern in Brüssel ein Strategiepapier vorgelegt. Mario Draghis Vorschläge werden international diskutiert. Lidové Noviny aus Tschechien. Der Ökonom Draghi verlangt nicht gerade wenig. Sein Bericht ist ein ganzer Katalog von Reformen, die Schlüsselbereiche wie die Rohstoffgewinnung, die Energiepolitik, die Digitalisierung, die Chipherstellung, die Pharmabranche und den Verkehr betreffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Plan verwirklicht wird, ist sehr gering. Man darf darauf wetten, dass von Draghis Vorschlägen nur ein paar wenige umgesetzt werden, während der europäische Niedergang ungebremst weitergeht. Offenbar wird es erst eine weitere große Erschütterung brauchen, damit die Europäer einsehen, dass etwas geschehen muss. Das ist ein gemütlicher Weg, der aber in die Hölle führt. Nicht ganz so schwarz sieht De Tijd aus Belgien. Die von Draghi skizzierte Strategie macht wirtschaftlich Sinn. Europa kann von einer besseren Zusammenarbeit profitieren. Aber diese Strategie kollidiert mit der politischen Realität. Mehrere Regierungschefs sind euroskeptisch. Sie wollen nicht mehr, sondern weniger Europa und machen sich antieuropäische Stimmungen unter Wählern zunutze, die sich über Einmischungen aus Brüssel ärgern, aber die Vorteile, die Europa ihnen bringt, als selbstverständlich ansehen. Wenn es Europa gelingen würde, seine wirtschaftliche Dynamik zurückzugewinnen, könnte es die positive Stimmung rund um das europäische Projekt wiederherstellen. Dafür bietet Draghis Bericht einen Fahrplan. Und La Vanguardia aus Spanien spendet sogar Lob. Der ehrgeizige Fahrplan, den Draghi vorschlägt, ist weder einfach, noch billig, noch schnell. Er ist aber ausgezeichnet. Er legt genau fest, was wirklich getan werden muss. Das Problem ist, dass Draghi jetzt nicht mehr die finanzielle Macht und den Kassenschlüssel hat, wie damals, als er als EZB-Präsident den Euro rettete. Die Umsetzung des Plans erfordert eine enorme politische Führungsstärke und einen starken Willen der Regierungen der 27 Mitgliedstaaten. Das europäische Modell steht auf dem Spiel. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.